Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Die Themen Umweltschutz und Klimawandel sind im Kinder- und Jugendbuchbereich schon seit einiger Zeit sehr präsent. Klar, die Kleinen werden später mal mit der Welt leben müssen, die die Großen ihnen jetzt hinterlassen. Auch die Frühjahrskataloge sind voll von Neuerscheinungen zum Klimathema. Die Verlage konnten von der Corona-Pandemie, die in den vergangenen Monaten alles andere überlagern würde, ja noch nichts wissen. Wir stellen gleich einige aktuelle, empfehlenswerte Kinder- und Jugendbücher zu Klimawandel und Umweltschutz vor. Vorher aber zu einer der prägenden Kinderbuchautorinnen des 20. Jahrhunderts, Christine Nöstlinger. Mehr als 100 Kinderbücher hat sie veröffentlicht. In vielen davon tauchen Erinnerungen an ihre Kindheit in der Zeit des Zweiten Weltkriegs auf. Maikäfer flieg und Zwei Wochen im Mai zum Beispiel gelten heute als Klassiker der dokumentarischen Prosa. Wenn es darum ging, für die Schwächsten in der Gesellschaft einzutreten, dann war mit Christine Nöstlinger zu rechnen. Im Juni 2018 starb sie. Und jetzt erst ist ein kleiner Text von ihr in einer Bilderbuchausgabe erschienen, der vielleicht Aufschluss darüber gibt, woher ihre Entschlossenheit stammte, mit der sie sich für Kinder stark machte. Der Überzählige heißt das Buch, das kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs spielt. Sophie Schmidt hat Christine Nöstlingers Kindheitserinnerung illustriert und Thomas Linden stellt das Buch vor.
In Christine Nöstlingers riesigem Werk gibt es einen kleinen, fast fragmentarisch anmutenden Text mit dem Titel »Der Überzählige«, dem kaum Aufmerksamkeit zuteil wurde, als er 2011 erstmals in der Anthologie »Passage ins Paradies« erschien. Darin berichtet Nöstlinger von einem Erlebnis, das ihr nie mehr aus dem Sinn gehen sollte und das für ihr Schreiben eine Schlüsselfunktion besaß.
Im August 1945, der Krieg war seit 3 Monaten zu Ende, stand ich mit meiner Mutter auf einem Bahnsteig, am Ende eines kurzen Zuges mit einer Dampflok vorne dran. Den Zug entlang standen Mütter auf dem Bahnsteig und hinter den offenen Wagenfenstern drängten sich jede Menge Kinder. Was da in aller Herrgottsfrühe vor sich ging, hieß Kinderlandverschickung. Wiener Kinder wurden aufs Land geschickt, um sich bei Bauern ein paar Wochen satt zu essen. Sich satt essen zu können, war damals sehr wichtig für Mütter. Da fragten sie nicht lange nach, ob ihre Kinder Kinderland verschickt werden wollten.
So beginnt das Martyrium des 8-jährigen Mädchens bereits auf dem Bahnsteig in Wien. Es ist der erste Abschied von der Familie. Was bedeuten ihm schon ein paar Butterbrote angesichts der Trennung von der Mutter? Für die Welt der Kinder, für ihre Angst, ihr Gefühl der Verlorenheit gab es bei den Erwachsenen kein Verständnis. Wer gibt sich schon nach einem 6 Jahre währenden Weltkrieg mit den Empfindlichkeiten von Kindern ab? Doch einer Person blieb die Not des Mädchens nicht fremd. Die erwachsene Christine Nöstlinger unterhielt noch eine intensive Verbindung zu jenem Kind, das sie einmal war. Ihre zupackenden Worte, die in ihrer unsentimentalen Bitterkeit das eigene Verhalten nicht beschönigen, werden im Buch von Sophie Schmidts Illustrationen begleitet. Gleich zu Beginn sieht man den fragenden Blick des Mädchens, das zur Mutter aufschaut. Die Augen des Kindes, das nicht weiß, was ihm widerfährt, stellen im Fortgang der Erzählung das Zentrum der Illustrationen dar. Gleich einem Postpaket trägt jedes Kind einen Adresszettel mit seinem Namen und dem jeweiligen Bestimmungsort um den Hals. Als Christine das Zugfenster öffnet, geht ihr Zettel jedoch verloren. Sie kennt nicht den Namen ihrer Station und traut sich nicht, die Betreuerinnen im Zug zu fragen. Nach und nach steigen die Jungen und Mädchen aus, bis man irgendwann an der Endhaltestelle angekommen ist. Da Christine nicht ausgestiegen ist, stimmt nun die Anzahl der Kinder nicht mehr. In ihrer Angst sagt sie aber nicht, dass sie die Überzählige ist und wird bald auf einen Hof vermittelt. Statt ihrer bleibt ein Junge übrig. Man erfährt nicht seinen Namen, nur dass er rote Haare hat und weint. Wir sehen das Kind, wie es verlegen seine Mütze mit beiden Händen hält und unschlüssig mit dem linken auf den rechten Fuß tritt. Sophie Schmidt schaut auf die Gesten, die Auskunft geben, wie es in den Seelen der Kinder aussieht. Christine Nöstlinger erinnert sich an den Fortgang der Geschehnisse.
Wir 20 Wiener Kinder waren mit den Dorfkindern schon nach ein paar Tagen gut Freund. Nur der rothaarige Bub blieb alle 4 Wochen lang der Überzählige, den weder die Wiener Kinder noch die Dorfkinder beim Spielen dabei haben wollten. Ich sagte nichts, aber ich wusste es besser. weil er an meiner Stelle zum Überzähligen geworden war. Und dafür war ich ihm dankbar und tat nicht mit, wenn ihn die anderen ausspotteten und mit Brennnesselruten hinter ihm herliefen. Aber geholfen habe ich ihm nie. So viel Mut kann man von einer Achtjährigen, die ihre Angst nicht los wird, als Überzählige entlarvt zu werden, auch nicht verlangen.
Sie ist schuldig geworden, ohne schuldig zu sein, und gibt sich selbst die Absolution. Aber das funktioniert nicht. An den Jungen erinnert sich Christine Nöstlinger ein Leben lang. Ganz im Sinne des deutschen Wortes Erinnerung bleibt da etwas in uns zurück. Erinnerung ist das, was wir seelisch nicht haben verarbeiten können. Das muss dann erzählt werden, auch weil diese Geschichte kein gutes Ende nimmt. Daraus bezieht der Text für uns Leser seine Spannung. Denn würde der Junge gerettet, würden wir Lesenden ihn nicht mehr retten wollen. Außerdem ist uns diese Situation nicht fremd. Wie schnell wird ein Kind in der Schule oder im Kindergarten im Getöse alltäglicher Organisationspläne in seiner Not übersehen? Für Christine Nöstlinger, von der man sagte, dass sie die literarische Anwältin der Kinder sei und der das Hinsehen und der Kampf gegen Ungerechtigkeit ganz selbstverständlich waren, stellte dieses Erlebnis eine prägende Erfahrung dar. Sophie Schmidt zeigt uns noch einmal, dass Illustration nicht einfach eine Übersetzung der Geschichte ist, sondern einen eigenen bildhaften Text darstellt, der gelesen werden will. Sie verwendet Papierschnitt, Bleistift, Stempel und Monotypien, die sie dann in Schichten übereinander legt und mit dem Computer bearbeitet. Die Farbigkeit nimmt sie zurück, verwendet nur Braun- und Beigetöne, die ebenso wie Kleidung und Frisuren an den Modevorstellungen der Nachkriegszeit orientiert sind. Ihren Bildern bleibt die Raumtiefe versagt. Selbst die Landschaftspanoramen sind flach. Hier gibt es kein Entkommen in die Tiefe des Raums und damit auch keine Entwicklungsmöglichkeit. Umso beklemmender nehmen wir die Einsamkeit des Kindes wahr. Im Hintergrund ist das Stahlgerippe einer Bahnhofshalle zu sehen. Dunst und verschmierte Wolken stehen darin. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass einige Monate zuvor an gleicher Stelle jüdische Kinder standen, die in Güterwaggons nach Auschwitz in den Tod geschickt wurden. Eine traurige Geschichte, erzählt Christine Nöstlinger. Aber wenn wir die Trauer erleben dürfen, kann sie zum Quell der Kreativität werden. Sophie Schmidt rückt diesen Aspekt ins Bild, wenn sie am Ende des Buches Christine Nöstlinger am Schreibtisch zeigt. Der kleine rothaarige Junge mit dem Schild um den Hals steht hinter ihr und schaut ihr über die Schulter. Sie hat ihr Manuskript so gelegt, dass er, während sie schreibt, mitlesen kann. Sich für ihn und die Sache der Kinder einzusetzen, das war Christine Nöstlinger das Wichtigste im Leben.
Thomas Linden über das Buch, in dem sich in gewisser Weise die Essenz von Christine Nöstlingers Schreiben findet, Der Überzählige, illustriert von Sophie Schmidt, erschienen bei Nilpferd in der G&G Verlagsgesellschaft, empfohlen ab ungefähr 5 Jahren. Klimawandel, Umweltschutz, das sind ohne Zweifel gerade für Kinder und Jugendliche hochwichtige Themen. Es geht schließlich um ihre Zukunft. Das wissen natürlich auch die Kinder- und Jugendbuchverlage und geben sich alle Mühe, das Thema zielgruppengerecht zu vermitteln. Sachbücher machen, klar, den Löwenanteil der Veröffentlichungen aus, aber es gibt auch eine Menge erzählende Texte. So viele, dass es inzwischen gar nicht so leicht ist, in der Fülle der Klimabücher durchzublicken. Dagmar Röhrlich hat für uns die Neuerscheinungen der Frühjahrsprogramme gesichtet. Sie hat gelesen, weggelegt, gelesen, dazugenommen und schließlich 5 Bücher ausgewählt, die sich auf ihre je ganz eigene Weise mit Umweltschutz und Klimawandel beschäftigen und die jedes für sich interessant sind. Sie umfassen alle Altersklassen, vom Bilderbuch bis zum Jugendroman. Dagmar Röhrlichs Beitrag beginnt mit
»Rettet die Erde«.
Man kann gar nicht anders, man muss darin blättern. »Rettet die Erde« von Patrick George ist genial. Ein Folienbilderbuch, das zum Nachdenken animiert, zum Miteinanderreden und zum Mitmachen. Es stellt in recht bestimmt geschriebenen Aufforderungen 11 Ideen vor, wie jedes Kind dazu beitragen kann, die Welt ein klein wenig besser zu machen. Wie das Buch funktioniert?
Lass das Auto stehen.
Auf der einen Seite eine leere Garage, auf der anderen Vater und Sohn, die im Auto durch eine Sommerlandschaft fahren. So jedenfalls suggeriert es die Folie mit dem schwarzen Auto darauf. Doch wenn man sie umschlägt, steht das Auto plötzlich in der Garage und die 2 machen einen Fahrradausflug. Mit wehendem Umhang, den Hund im Körbchen und einem Kaninchen, das aus seinem Loch schaut.
Verschwendet keinen Strom.
Ein Mädchen schaltet eine Lampe an und wenn man die Folie wendet, dann öffnet es den Vorhang und draußen scheint die Sonne. Und Vater und Sohn fahren gerade am Fenster vorbei. Es sind kurze Geschichten, die der Grafiker Patrick George mit seinen schönen Bildern in klaren Farben erzählt. Es ist nicht sein erstes Buch in dieser Art. Die Botschaften in »Rettet die Erde« sind kindgerecht und einfach. Eine Wurst wird zur Gurke, auf dem kahlen Spielplatz wächst plötzlich ein Baum. Eine bessere Welt ist in diesem beim Moritz Verlag erschienenen Buch sozusagen ein Umblättern entfernt. Und jeder kann etwas verändern, man ist nie zu klein. Das ist die Botschaft dieses Nachdenk- und Mitbachbuchs für alle ab 3 Jahre.
Ohne Wasser geht nichts.
Für Kinder ab 7 ist ein anderes Bilderbuch gedacht. Ohne Wasser geht nichts. Mit dem Untertitel »Alles über den wichtigsten Stoff der Welt« versprechen Autorin Christina Steinlein und Illustratorin Mieke Scheier nicht zu viel. Sie decken in diesem ebenso informativen wie witzigen Sachbilderbuch alle möglichen Aspekte ab, die einem dazu einfallen. Es beginnt statistisch.
Wir verbrauchen über 120 Liter Trinkwasser am Tag.
Die Bilder schlüsseln dann auf, was das umgerechnet in Wasserflaschen eigentlich bedeutet. Und dass 12 Liter fürs Händewaschen draufgehen und 30 Liter fürs Duschen. Naja, mindestens möchte man hinzufügen. Wenn ein Huhn ein Ei legt, dann sind dafür 200 Liter Wasser verbraucht worden. Vor allem für den Anbau des Futters.
Wie hängt Wasser mit dem Wetter zusammen?
Diese Frage wird ebenso beantwortet wie die danach, wie Trinkwasser aufbereitet wird und wo das meiste Wasser verbraucht wird.
Weltweit fließen etwa 70% des Wassers auf die Felder. Denn wo es wenig regnet, müssen die Felder künstlich bewässert werden. Dafür werden oft Bewässerungskanäle angelegt, die viel Wasser verbrauchen.
In Bild und Wort werden auch heiße Eisen angepackt, etwa dass Unternehmen überall auf der Welt Land mit Brunnen und Quellen kaufen, um mit Wasser viel Geld zu verdienen. Auch Klimawandel und Umweltverschmutzung werden thematisiert.
Seit einigen Jahren beobachten Wissenschaftler einen menschengemachten Treibhauseffekt. Menschen verbrennen Rohstoffe wie Erdöl und schaffen neue Ackerflächen, indem sie Wälder niederbrennen. So gelangen mehr Gase in die Atmosphäre, die den natürlichen Treibhauseffekt verstärken. Dieser Klimawandel hat viele Folgen für die Zukunft.
Die eindringlichen Zeichnungen zeigen, was es für Mensch und Tier bedeutet, wenn durch den Klimawandel Dürren und Stürme heftiger werden oder die Grundwasserspeicher sich leeren. Doch das Buch macht auch Hoffnung, dass die Menschen erfindungsreich sind und an Lösungen arbeiten, etwa in Form von Feldfrüchten, die mit wenig Wasser auskommen, oder weil wir lernen, bewusster mit Wasser umzugehen, auch beim Einkauf. Mit »Ohne Wasser geht nichts« ist Christina Steinlein und Mieke Scheier ein überzeugendes Sachbilderbuch gelungen, in dem Bild und Text sozusagen Hand in Hand gehen. Es ist spannend und vielfältig wie ein Kaleidoskop, ein idealer Zugang zu einem komplexen Thema. Ein Buch, das Spaß macht, auch den Eltern beim Vorlesen, diskutieren und aktiv werden. Erschienen ist es im Belz Verlag.
Stories für Kinder, die die Welt retten wollen.
Etwas bewirken. Darum geht es auch in dem Buch Stories für Kinder, die die Welt retten wollen, von Carola Benedetto und Luciana Ciliento. Sie erzählen die Lebensgeschichten von 16 Persönlichkeiten, die etwas verändert haben, jede auf ihre eigene Weise. So wie Rigoberta Menchú Tum, die in einem winzigen Dorf in den Bergen Guatemalas lebt. Sie ist dort glücklich, doch muss sie ihr Dorf in jedem Jahr für mehrere Monate verlassen, um auf der Kaffeeplantage eines reichen Großgrundbesitzers zu schuften. Sie hasst die zweitägige Reise, bei der alle zusammengepfercht auf einem Lastwagen sitzen.
Papa, wann brauchen wir keinen Kaffee mehr zu pflücken? Wenn wir oben auf dem Berg genug zu essen haben. Und wann ist das? Wenn der Mais hochsteht, die Hühner Eier legen und die Schafe Milch geben, dann können wir zufrieden in der Hochebene leben. Rigoberta schöpft neuen Mut, doch dann denkt sie an die Schafe, die neulich im Wald verschwunden sind, weil niemand auf sie aufpassen konnte. Und schon wird ihr übel.
Rigoberta beginnt als Dienstmädchen in der Stadt zu arbeiten. Dort gibt man ihr wenig zu essen und betrügt sie um ihren ohnehin geringen Lohn. Dann erhält sie eine schlimme Nachricht.
»Papa ist im Gefängnis«, erzählt ihr Bruder, als er in die Stadt kommt. »Aber weshalb denn?«, fragt Rigoberta. »Er wollte unser Land vor den Großgrundbesitzern verteidigen. Sie wollen es uns wegnehmen.« »Aber das Land gehört uns schon immer. Außerdem haben die Dorfbewohner Steuern gezahlt, damit sie dort bleiben können.« Noch bevor wir auf der Welt waren.
Mit Bulldozern, Lastwagen und bewaffneten Soldaten haben Großgrundbesitzer die Familie vertrieben. Was in Rigobertas Dorf passiert, ist kein Einzelfall. In Guatemala bricht ein Bürgerkrieg aus, der 3 Jahrzehnte andauern sollte und in dem 200.000 Menschen sterben werden. Auch Rigobertas Vater, ihre Mutter, ein Bruder. Doch Rigoberta kämpft unerschrocken für die Rechte der indigenen Bevölkerung und muss schließlich nach Mexiko fliehen. Dort schafft sie es, die Welt auf die Tragödie der Indios aufmerksam zu machen und erhält 1992 den Friedensnobelpreis.
Seit diesem Tag ermahnt Rigoberta die Welt immer wieder, dass die Verteidigung der Erde auch bedeutet, dass die Bewohner in Würde und Frieden leben können.
Das Spektrum der in diesem Buch vorgestellten Persönlichkeiten ist breit, reicht von der Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai, die sich unter anderem für die Wiederaufforstung Afrikas einsetzte, bis hin zu Yvon Chouinard, einem rebellischen Unternehmer, der Respekt für die Berge fordert. Die spannenden Texte von Carola Benedetto und Luciana Ciliento machen Kindern ab 9 Jahren Mut, an sich zu glauben und Großes zu wagen. Die Illustrationen von Roberta Madelana Biro verleihen dem im Rowohlt Rotfuchs Verlag erschienenen Buch den letzten Pfiff.
You for Future.
Auch das nächste Buch ist eine Koproduktion. Die Schülerin Franziska Wessel und ihr Vater, der Journalist Günther Wessel, haben ein Sachbuch geschrieben, You for Future, eine Gebrauchsanweisung, wie man aktiv werden und sich für eine bessere, klimagerechtere Welt engagieren kann. Früher, so erinnert sich Franziska Wessel, hat sie sich kaum für das Klima interessiert. Doch dann nahm sie an einer Fridays for Future-Demonstration teil.
An diesem Tag beschloss ich am Abend, dass die alleinige und einmalige Teilnahme am Schulstreik nicht ausreicht. Seither engagiere ich mich bei Fridays for Future, organisiere Streiks und Demonstrationen, trete bei Diskussionsveranstaltungen auf, debattiere mit Politikern, führe Gespräche mit Medien und stehe in ständigem Austausch mit anderen Aktivisten der Klimaschutzbewegung.
Damit etwas passiert, müssen sich möglichst viele Menschen engagieren. Und deshalb ist es zunächst einmal wichtig, dass wir über die wirklichen Konsequenzen unseres Handelns besser nachdenken.
Wir hätten gern, dass sich die Kosten für die Umweltschäden beispielsweise im Preis eines Flugtickets niederschlagen. Also vielleicht mit 180 Euro je Tonne CO2, wie Fridays for Future fordert. Das würde den Hin- und Rückflug von Berlin nach Palma de Mallorca um 128 Euro verteuern. Und vielleicht würden viele Menschen dann nicht mehr so gedankenlos durch die Gegend fliegen.
Erkenntnis ist das eine. Doch wie kann man etwas ändern? Um das aufzuzeigen, stellen Franziska und Günther Wessel viele Aktivistinnen und Aktivisten vor. Etwa Nick Heubeck. 2018 stieß er eine politische Kampagne an gegen den Verbrauch von 11 Millionen Plastikbechern in der ersten und zweiten Bundesliga pro Saison.
Ich war sauer. Ich wollte etwas tun, nachdem ich nun wusste, wie groß das Problem ist. Ich habe dann überlegt, wie ich meiner Forderung am meisten Gehör verschaffen kann. Ich kannte Online-Petitionen bislang nur passiv, sprich, ich hatte schon einige unterschrieben. Ich habe dann beschlossen, selbst eine zu starten.
Die Petition war erfolgreich und so bewegte Heubeck als Einzelner etwas in der Gesellschaft. Genau darum geht es in diesem Buch, das die Autoren mit viel Engagement geschrieben haben. Du kannst die Welt verändern. Es ist ein Buch, das Jugendlichen ab 12 Jahren zeigt, dass sie nur anfangen müssen, irgendwo im eigenen Alltag. Und dann kann etwas Großes daraus erwachsen. So wie aus dem einsamen freitäglichen Protest Greta Thunbergs. You for Future von Franziska und Günther Wessel ist im Arena Verlag erschienen.
Der Sturm.
Ich heiße Nora Petersen und ich bin 18 Jahre alt. Und wenn es heute mit mir zu Ende ginge, würde auf meinem Grabstein wahrscheinlich stehen, ihr Leben hat beschissen begonnen. Seitdem ging es immer weiter bergab. Jetzt ist sie gestorben, wie sie gelebt hat.
Der Roman Sturm ist das 4. Jugendbuch von Christoph Scheuring. Es geht um Liebe, Wut und Gewalt, aber auch um Tierschutz, Klimaschutz und selbstbestimmtes Sterben. Eine ganze Flut von Themen und doch fügt sich alles zu einem großen Ganzen. Im Zentrum der Geschichte steht die 18-jährige Nora. Ihr Vater ist Alkoholiker und gewalttätig. Die Mutter flieht, Nora bleibt. Sie liebt Tiere mehr als Menschen, kettet sich eines Tages an den örtlichen Schlachthof, nachdem sie die Grausamkeit erlebt hat, die dort Alltag ist.
Mit den Fingern tastete der Mann den Brustkorb des Kälbchens ab. Dann stach er eine der Spritzen zwischen zwei Rippen tief in den Körper. Bei lebendigem Leib. Das Zucken der Hufe wurde heftiger. Eine kleine Welle lief unter dem glänzenden Fell durch den ganzen Körper. Langsam zog der Mann mit der Spritze Blut in die Ampulle. Wichtig ist, dass du genau das Herz triffst. Die Pharmaindustrie ist ganz verrückt nach dem Zeug, erklärte der Däne. Frag mich nicht, warum sie unbedingt ungeborene lebende Tiere brauchen. Ich habe keine Ahnung. Hat irgendetwas mit Stammzellen zu tun, glaube ich.
Dass Nora auf das skandalöse Geschehen im Schlachthof aufmerksam machen will, bringt sie vor Gericht. Sie wird zu 300 Sozialstunden verurteilt, die sie als Observerin ableisten soll, sprich, sie soll auf einem kanadischen Fischkutter die Fangquoten überwachen. Dort trifft sie auf den jungen Kapitän des Fischkutters, Johann Meinert, und zwei Welten prallen aufeinander, Nora, die Tierschützerin, und Johann, der Fischer. Doch als dann auf dem Meer ein Sturm sie in Lebensgefahr bringt, erkennen sie, dass sie sich aufeinander verlassen müssen. Christoph Scheurings Buch ist oft schonungslos, aber auch voller Mut und Vertrauen in die Kraft der Personen. Wie selbstverständlich und ohne langatmige Ausführungen arbeitet er die großen Themen wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und Artensterben in die Handlung ein. Christoph Scheuring hat das große Ganze im Blick und seine Argumentation ist leidenschaftlich, auch wenn Johann die Entfremdung von Mensch und Natur anprangert.
Ihr ernährt euch vegan, weil ihr keine Lebewesen mehr umbringen wollt. Aber eure Schwermetalle vergiften unsere Gewässer, dass die Lachse und Schwertfische heute so viel Quecksilber in sich tragen, dass ein Mensch sie nur noch einmal im Monat essen darf. Ihr wärmt die Gelege der Schildkröten und tragt die Kleinen über den Strand ins Wasser. Aber eure Klimaerwärmung hat schon tausende Arten für immer getötet.
Ab 14 Jahren empfiehlt der Magellan Verlag den packenden Roman Sturm von Christoph Scheuring. Und es schadet nicht, wenn auch die Eltern den Roman lesen. Jedes der fünf erwähnten Bücher setzt sich auf seine Weise mit den großen Themen unserer Zeit auseinander. Klimawandel, Umweltzerstörung, Artensterben, soziale Ungerechtigkeit. Und jedes dieser Bücher will auf seine Weise dazu anregen, aktiv zu werden. Rettet die Erde für die ganz Kleinen, zeigt Handlungsalternativen und gibt beim Vorlesen die Chance zu erklären, worum es beim Klimawandel oder auch der Meeresverschmutzung geht. Von einem Teilaspekt her schlägt dann »Ohne Wasser geht es nicht« den Bogen zu all den großen Themen und regt zum Weiterdenken an. Den Weg über die Personenwelt, Stories für Kinder, die die Welt retten wollen. Auch dieses Buch kreist nicht um ein Thema, sondern zeigt über die Vielfalt die vielen Facetten auf, die bei der Lösung unserer Probleme wichtig werden. Auf den ersten Blick auf das Klima fokussiert ist You for Future. Doch indem sie erklären, wie man aktiv werden kann, vermitteln Franziska und Günther Wessel auch das Verständnis dafür, wie Demokratie funktioniert. Der Sturm von Christoph Scheuring schließlich verpackt die großen Themen in einen aufrüttelnden Roman, der zum Nachdenken anregt. Alle Bücher sind sehr empfehlenswert, auch für Eltern, Großeltern und Urgroßeltern.
Dagmar Röhrlich empfahl fünf Kinder- und Jugendbücher, die sich mit Umweltschutz und Klimawandel beschäftigen. Die Titel können Sie nachlesen auf unserer Internetseite unter www.deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Ich möchte Sie auch noch kurz auf ein thematisch passendes Sachbuch für Kinder hinweisen. Unser Planet, ein einzigartiges Zuhause, erschienen im Gabriel Verlag zur gleichnamigen Doku-Reihe bei Netflix. Darin werden ganz verschiedene Lebensräume vorgestellt, Küstenmeere, Eiswelten, Wüsten und Grasländer. Die allgemeinen Texte sind ziemlich moralisch, da weist der britische Autor Matt Wyman etwas penetrant auf die Gefahren des Klimawandels hin. Aber die Texte über muschelsammelnde Buntbarsche, tanzende Strahlenparadiesvögel oder piepsende Pinguinküken, die sind sehr konkret, schön und witzig geschrieben. Und das wirklich Außergewöhnliche an diesem Band sind die großformatigen und qualitativ hochwertig gedruckten Tierfotos. Sie allein können Leser, egal ob groß oder klein, aufrütteln, sich für den Tier- und Umweltschutz einzusetzen. Der Band »Unser Planet – Ein einzigartiges Zuhause« ist im Gabriel Verlag erschienen. Und das waren die Bücher für junge Leser. Im Anschluss folgt hier im Programm Computer und Kommunikation. Im Studio war Dina Netz. Einen schönen Samstagabend.